Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Als Schriftsteller, Reporter und Orientalist durchdringt Navid Kermani in seinen Büchern und Artikeln die Wurzeln der Konflikte unserer Gegenwart, befasst sich intensiv mit Politik, Kultur und Religion. Immer wieder unternimmt er ausführliche Reisen. Soeben ist er von einer mehrwöchigen Ostafrika-Reise zurückgekehrt mit Recherchen und Eindrücken, vor allem aus Mosambik und Südafrika. Im Herbst erscheint dazu sein neues Buch. Eine wichtige Begegnung hatte Navid Kermani am vergangenen Samstag im Goethe-Institut Johannesburg bei einer gemeinsamen Lesung und Diskussion mit dem Booker-Preisträger Damon Galgut. Die Last der Vergangenheit war dieses Gespräch überschrieben und es ging um große Themen, Holocaust, Apartheid, aber auch um die neuen Brandherde im Nahen Osten. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Navid Kermani sprechen. Freue mich, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Kermani. Guten Abend.
Guten Abend.
In der Nacht nach Ihrem Gespräch mit Damon Galgut, darüber werden wir gleich ausführlich reden, in der Nacht danach hat der Iran das erste Mal in der Geschichte Israel direkt angegriffen. Viele sehen darin einen neuen Schritt der Eskalation. Sie haben sich in Büchern intensiv mit Israel und der Lage auch nach dem 7. Oktober beschäftigt, auch mit dem Iran, dem Land, aus dem Ihre Eltern einst nach Deutschland migriert sind. Was geht Ihnen dazu jetzt durch den Kopf? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Die ist natürlich sehr gefährlich und es droht eine weitere Eskalation. Es schaukelt sich jetzt schon seit Wochen immer weiter hoch und man nähert sich einem offenen Krieg an, der verheerend wäre. Ich glaube, dass Iran da zurückschreckt, weil es militärisch schwächer ist, weil man die offene Konfrontation scheut. Auch dieser Angriff war, soweit man das bis jetzt erkennen kann, ja so angelegt, damit er, wie auch vorherige sogenannte Vergeltungsschläge, so angelegt, dass er möglichst wenig Schaden anrichtet, wo man aber zu Hause irgendwie eine Reaktion vortäuschen kann. Aber zugleich ist klar, das war der erste Angriff auf Israel direkt von iranischem Boden aus. Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Israel wiederum darauf reagieren wird. Und dann ist man schon wieder noch eine Stufe weiter. Also die Gefahr ist immens.
Israels Militärchef hat heute eine Antwort auf den Angriff des Iran angekündigt. Welches Szenario das sein wird, wie schnell, das weiß man alles noch nicht. Was hoffen Sie?
Nee, ich hoffe, dass wie fast alle anderen Menschen, dass zunächst einmal die Lage der Menschen in Gazastreifen sich beruhigt, dass die Geiseln freikommen und dass davon ausgeht, von diesem Waffenstillstand, auf den ja wirklich jetzt sehr viele Menschen hoffen, auch die Angehörigen der Geiseln hoffen, die Menschen in Gaza hoffen, dass von diesem Waffenstillstand eine Deeskalation auch auf andere Ebene kommt und vor allem dieser Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina, der für so viel Unruhe in der ganzen Welt, im ganzen Nahen Osten sorgt, dass dieser Konfliktherd, der ja lösbar wäre, weil man sich doch halbwegs im Grundsatz einig ist, wohin es ungefähr gehen könnte, dass das zumindest der Samen ist, von dem aus dann vielleicht auch hier und dort nach und nach auch dann wirklicher Frieden erwächst.
Sie waren ja am Sonntag noch in Südafrika. Welches Echo hat der Angriff Irans auf Israel da hervorgerufen? Konnten Sie mit Damon Galgut darüber auch noch sprechen?
Nein, das war ja am Abend danach. Ich habe ihn danach nicht mehr gesprochen, also nicht mehr darüber gesprochen. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, wie Südafrika auf diesen Angriff reagiert. Aber nach meinen Eindrücken, die ich vorher hatte und nach den zwei, drei Gesprächen, die ich am Sonntag noch hatte vor meinem Rückflug nach Köln, kann ich mir schon ausdenken, was das für Reaktionen sind. In Südafrika, wie auch anderswo in der Welt, wird doch vielleicht deutlicher als hier gesehen, das sage ich jetzt wertfrei, ohne Zustimmung oder Ablehnung oder so, dass der Angriff auf das iranische Konsulat diesen Angriff ausgelöst hat.
Also nochmal zur Erinnerung, der Angriff vor zwei Wochen auf die iranische Botschaft in Damaskus, in Syrien.
Das war ja auch etwas Neues, dass ein Konsulat direkt angegriffen wird mit einem Luftschlag. Und das war jetzt in den wenigen Reaktionen, die ich mitbekommen habe, wurde das quasi immer in einem Atemzug genannt.
Ja. Wir springen wahrscheinlich in unserem Gespräch heute zwischen Israel, Gaza, der Nahostregion und Südafrika. Das ist ein ganz schöner Spagat, den wir uns hier vorgenommen haben. Zuletzt stand Israel ja wegen der massiven Attacken auf Gaza international so isoliert da wie nie zuvor. Nach dem Angriff des Iran gab es dann wieder mehr Solidaritätsbekundungen in der Welt. Wie haben Sie die Haltung der Menschen in Ost- und Südafrika generell zu Israel erlebt? Zumal Südafrika ja gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklagt hat mit dem Vorwurf des Völkermordes in Gaza?
Also ich war jetzt in Mosambik und in Südafrika. In Mosambik ist die Stimmung nicht ganz so erhitzt, auch wenn man die Dinge ähnlich beurteilt wie in Südafrika. Aber die Emotionen sind nicht ganz so da wie in Südafrika. Südafrika ist ein besonderes Land. Sie müssen sich vor Augen halten, die Apartheid begann im harten Sinne 1948 und es wird immer hervorgehoben, dass im selben Jahr auch die Vertreibung der Palästinenser aus den Dörfern war, die Nakba, die sogenannte. Und zugleich ist es ein hochambivalentes Verhältnis. Also einerseits gab es eine Reihe von sehr prominenten jüdischen Mitgliedern des ANC, die gegen die Apartheid gekämpft haben. Zugleich gab es aber ein enges Bündnis des Apartheidsregimes mit dem Israel etwa der 70er Jahre. Das haben viele Südafrikaner nicht vergessen. Also die Südafrikaner haben sich immer als sehr, sehr solidarisch mit den Palästinensern gesehen. Sie haben das Schicksal immer mitgefühlt, viel stärker als andere Länder, wenn sie auf den Constitution Hill gehen in Johannesburg, also dem Denkmal, das an die Apartheid erinnert, an den Freiheitskampf erinnert, da ist genau neben dem Verfassungsgericht, also da, wo heute das Verfassungsgericht ist, ein Olivengarten, ein kleiner angelegt, der an das Schicksal der Palästinenser erinnert. Also dieses enge Verhältnis des Anti-Apartheid-Kampfs und des Kampfes der Palästinenser für ihre Rechte, das hat man vielleicht hier nicht so ganz vor Augen. Und auch, das sorgt für enorme Emotionen. Das war schon auch bei der Veranstaltung mit Damon Galgut sehr spürbar. Und das habe ich in Mosambik etwa, die Meinungen waren schon auch sehr ähnlich, aber es hatte nicht diese Dringlichkeit, also dieses, als ob man selbst betroffen wäre von dem, was da in Gaza passiert, von dem, was in den besetzten Gebieten passiert. Die Identifikation ist sehr, sehr hoch in Südafrika.
Sie haben im Goethe-Institut Johannesburg aus Ihrem Buch Entlang der Gräben gelesen, und zwar aus dem Kapitel der Tagebuchaufzeichnungen Ihrer Reise nach Auschwitz. Was war Ihre Intention, genau diesen Text zu lesen?
Der Titel der Veranstaltung war ja Last der Vergangenheit, und im Untertitel, der dann ein bisschen vom Goethe-Institut ein bisschen nicht so betont worden ist, aber so der gedankliche Untertitel war, weil man ein bisschen Sorge hatte, dass allein schon Untertitel schon zu viele Emotionen auslösen könnte. Da kann ich vielleicht auch was zu sagen danach noch. Holocaust, Apartheid und die Welt von heute. Zunächst dachte ich spreche von der Last meiner Vergangenheit oder meiner deutschen Vergangenheit, auch meine Eltern damals ja gar nicht in Deutschland waren, sondern im Iran, aber als deutscher Staatsbürger, als deutscher Schriftsteller ist das auch Teil meiner Vergangenheit. Und ich dachte, ich komme zur Sache, ich erzähle von Auschwitz. Und ich wusste nicht, wie die Reaktionen sind. Es herrscht vielleicht auch eine gewisse Nervosität, aber ich hatte den Eindruck, dass man sehr genau zugehört hat und dass das auch gar nicht die Kontroverse war. Also niemand im Saal, das ist jetzt auch vielleicht repräsentativ, wir sind da im Goethe-Institut, also wo ja eine gebildete Öffentlichkeit sich zusammentut, war das nicht der Punkt, dass man das jetzt abstreiten würde oder leugnen würde. Aber es war mir eben wichtig, damit einzusteigen, um dann von dort aus auch vielleicht über eine deutsche Haltung heute zu sprechen.
Und wie waren die Reaktionen dann?
Naja, also das ging natürlich dann im Gespräch zwischen Damon und Galgut und mir. Wir waren uns ja in vielem sehr einig und das war, wie ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Er hat aus seinem Roman, aus seinem großartigen Roman Das Versprechen gelesen. Wir sprachen darüber, wie man literarisch mit diesen Vergangenheiten umgehen kann, mit diesen Traumata, dass man sie ja nicht heilen kann, aber dass man einen Umgang mit ihnen finden muss. Und zwar auch auf kollektive Weise, nicht nur auf individuelle Weise. Aber schon mit der ersten Frage kam das Thema Gaza auf. Und dann war die Diskussion doch weitgehend auch davon bestimmt, also von dem Thema Gaza, der deutschen Haltung dazu, den Sanktionen gegen, also wird es dort wahrgenommen, also den Sanktionen gegen jeden, der dieser offiziellen deutschen Haltung widerspricht. Ich habe ganz klar gesagt, die offizielle deutsche Haltung ist nicht meine, aber ich kann sie in Deutschland auch äußern. Also es ist nicht so, dass man in Deutschland das nicht sagen kann. Und allein das hat schon ein bisschen, glaube ich, für Überraschung gesorgt, dass man eben diese Kritik äußern kann, weil das Bild, das sich in Ostafrika oder weiten Teilen der Welt mittlerweile gebildet hat, ist, dass man eigentlich von der offiziellen Solidarität mit Israel, der unerschütterlichen, den Waffenlieferungen und dem Schweigen über die Dinge, die in Gaza sind, gar nicht mehr abweichen kann. Also das Bild ist bestimmt so einseitig von Deutschland, wie umgekehrt das Bild in Deutschland vielleicht von anderen Teilen der Welt auch sein mag.
Vor einigen Wochen gab es ja auch vor dem Goethe-Institut in Johannesburg Proteste wegen der deutschen Haltung zu Israel. Die südafrikanische Autorin, Verlegerin und Journalistin Tsukiswa Hawana hat ihre Goethe-Medaille aus Protest gegen Deutschland zurückgegeben. Wie fühlten Sie sich jetzt bei dieser Reise in diesen Verstrickungen, in was für einer Rolle? Klar, als Schriftsteller, aber auch als Vermittler?
Na, erstmal als Zuhörer, das war ja für mich auch sehr interessant. Und natürlich auch als jemand, der berichtet, also der seine eigene Position berichtet, der seine Beobachtungen mitteilt. Das Interesse war ja auch riesengroß. Also das war ja auch sehr erfreulich. Es gab im Vorfeld Befürchtungen, dass die Veranstaltung gestürmt werden könnte. Es gab Proteste vor dem Goethe-Institut. Aber bei der Veranstaltung, obwohl die Gemüter doch sehr erhitzt waren, Emotionen waren da, aber da wurde sehr aufmerksam zugehört und es wurden auch keine Beleidigungen geäußert. Und auch hinterher gerade diejenigen, die sich am lautesten auch zu Wort gemeldet haben, so 3, 4 von denen kamen hinterher zu mir und sagten, dass das doch eine gute Veranstaltung gewesen ist. Also das war alles okay, wenn man darüber redet und sich nicht beleidigt und einem zu Wort kommen lässt. So soll es ja sein. Nur was mir natürlich zu denken gibt, wenn Sie die jetzigen Maßstäbe in Deutschland nehmen, also was man sagen darf und was man nicht sagen darf, dann hätte das zur Folge eigentlich, dass man praktisch keinen südafrikanischen Künstler mehr einladen darf. Denn die alle verstoßen gegen dieses deutsche Tabu. Und ich frage mich natürlich, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen, die, und zwar Demengal Gut ist selber aus einer jüdischen Familie, was für ein Recht haben wir, diesen Menschen zu verbieten, von Apartheid zu sprechen oder in dieser Apartheid wiederzuerkennen, wenn sie das nur einmal so empfinden. Das muss ja nicht bedeuten, dass wir das teilen. Man kann ja auch widersprechen. Aber die jetzige Entwicklung, da sehe ich schon die Gefahr eines großen wachsenden Grabens zwischen uns, wo bestimmte Positionen angesichts des Angriffs auf Israel jetzt sehr festgeklopft werden, wo man Israel zur Seite stehen möchte. Aber eine Meinung in weiten Teilen der Welt und vor allem natürlich in Ländern des globalen Südens, die das anders sieht. Ich glaube, die Folge kann doch nicht sein, dass wir mit diesen Menschen gar nicht mehr reden.
Was nehmen Sie da für eine Position ein an diesem Punkt?
Naja, ich sehe auch vieles kritisch. Also ich wache jeden Morgen auf und denke, das darf nicht wahr sein. Die Geiseln sind immer noch dort. Die Menschen in Gaza ernähren sich mittlerweile von Gras oder wenn sie überhaupt Gras haben. Die Kinder sind unterernährt. Wir haben die ersten Todesopfer wegen Hunger. Wir haben die Ermordeten in der Westbank durch jüdische Terroristen. Wir haben die Eskalation. Wir haben die Hamas, die eigentlich weiter siegt. Also alles läuft dann nach Plan der Hamas. Und ich denke mir jeden Morgen, wann ist dieser Albtraum vorbei? Für jeden, für die Menschen in Gaza, für die Geiseln, für die Menschen in Israel. Und sehe, es wird eigentlich von Tag zu Tag noch schlimmer. Also im Augenblick, das war vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also wir sprachen über die Vergangenheit, über die Apartheid, über die verschiedenen Zusammenhänge, wie der Konflikt gesehen wird. Und irgendwann rief ich aus, nachdem ich so ganz lange erklärt habe, wie wichtig das ist, über die Vergangenheit zu reden, sagte ich plötzlich, ich muss mir im Augenblick mal widersprechen. Vielleicht sollten wir jetzt gar nicht über die letzten 40 Jahre reden und wer schuld ist und wer angefangen hat, sondern über die nächste Woche und hoffen, dass wir irgendwie jetzt sehr, sehr schnell zu einem Waffenstillstand kommen und zu einem Beginn der Deeskalation und dazu, dass den Menschen in Gaza die nötigste Hilfe zukommt und auch die Geiseln jetzt hoffentlich sehr, sehr bald freikommen, bevor alle gestorben sind.
Das gab Applaus?
Ja, das gab Applaus. Also das war interessant, dass man sich überhaupt nicht einig war über die Vergangenheit, aber da hat niemand im Saal gesagt, diese ganzen Sprüche, die man hier von manchen Demonstrationen kennt, die gab es gar nicht. Weder wurde dieser River to the Sea oder sowas Slogan gerufen oder das war überhaupt nicht. Die Menschen fiebern, die ängstigen sich um die Menschen in Gaza und das kann ich auch verstehen. Sie identifizieren sich mit diesem Schicksal. Mir sagte eine Dame, dass sie die Apartheid erlebt hat, dass sie weiß, was Apartheid ist. Sie war selbst vor einigen Jahren dort in Israel und sagte, sie hat das wiedererkannt. Und dann, wer bin ich denn, der ihr das abstreitet? Und dann sagte sie noch, wir litten zumindest nicht unter Hunger. Und wenn diese Menschen sich mit den Palästinensern identifizieren, dann ist es doch nicht meine Rolle, denen zu sagen, das dürft ihr nicht, sondern ich versuche das zu verstehen. Und dann versuche ich auch zu erklären, warum man das in Deutschland anders sieht oder was die historischen Erfahrungen sind. Und wenn man das erklärt, dann kann man da auch auf Verständnis stoßen. Und auch wenn man erklärt, dass man auch als deutscher Staatsbürger nicht unbedingt alles toll findet, was die deutsche Bundesregierung tut, dass ich im Augenblick gar nicht toll finde, dass Deutschland Waffen liefert, mit denen in Gaza Menschen erschossen und Kinder bombardiert werden, dann ist das eine Haltung, allein schon, dass es wahrgenommen wird, dass auch in Deutschland eine Debatte da ist, dass in Deutschland nicht jeder so denkt, wie man denken muss. Allein das geht ja nur, wenn man redet.
Also, nee.
Und vielleicht kann ich das noch hinzufügen. Das war ja nur ein kurzer Abstecher nach Johannesburg. Meine eigentliche Reise war nach Mosambik. Und dann gab es diese Proteste da vor dem Goethe-Institut. Und das Goethe-Institut hatte Bedenken, ob man das jetzt wirklich ansetzen sollte, die Veranstaltung. Und meine Redaktion war sofort, nee, gerade jetzt muss man doch diese Veranstaltung machen. Also gerade jetzt komme ich doch nach Johannesburg, um genau darüber zu reden und um zuzuhören, aber auch zu erklären, warum Deutschland vielleicht sich anders verhält oder anders debattiert als andere Länder. Und ich habe da keine verschlossenen Ohren gefunden und habe das erklärt, soweit ich es kann. Und ich habe das als etwas Positives mitgenommen, auch wenn mir klar geworden ist, wie isoliert wir in Deutschland mittlerweile mit unserer Sichtweise auf den Nahostkonflikt sind.
Vergangenen Freitag wurde ja auch der sogenannte Palästina-Kongress in Berlin verboten. Das schlägt auch heute noch international große Wellen. Wie wurde das in Südafrika wahrgenommen? Gab es da Reaktionen oder auch Fragen an Sie?
Ja, natürlich. Sie müssen sich vorstellen, das ist auch mit den sozialen Medien und all dem. Also das wird dann sozusagen auch verzerrt wahrgenommen. Also jemand aus dem Publikum sagt, in Deutschland wird man verhaftet, wenn man Kritik an Israel ausübt. Dann sagt ich, stopp, wer ist denn jetzt verhaftet worden? Ich kenne das umgekehrt genauso. Das ist nicht so, dass uns diese Art von durch das Internet verstärkten Verzerrungen fremd sind, wenn ich selbst manchmal so wahrnehme, wie in Deutschland Dinge aufgenommen werden. Und das ist dort genauso. Also es ist kein objektives Bild, sondern das schaukelt sich hoch und es macht sich ein Bild fest, dass in Deutschland so eine Art Meinungsdiktatur herrscht. Und ich glaube, dass diese Ausladungen oder diese Dinge bei der Berlinale oder all das, und ich merke ja selbst, dass immer mehr Veranstalter sich fürchten oder vielleicht lieber den leichten Weg gehen und eben mal keinen Schwarzafrikaner einladen, keinen Araber, weil man fürchtet, er könnte etwas sagen, er könnte Genozid sagen. Ich glaube, dass das die Gräben nur noch vertieft und wir vielleicht davon abkommen müssen, dass jeder, der hier zu Wort kommt, genau das sagt, was wir auch meinen. Ich glaube, dass da eine gewisse Bereitschaft größer sein sollte, den Sichtweisen, den Erfahrungen anderer Menschen auch zumindest sie nicht verbieten zu wollen, ohne dass man von der eigenen Sichtweise unbedingt deswegen abrückt.
Begonnen hat Ihre Reise vor allem in Mosambik. Wenn Sie jetzt rückblickend darauf schauen, was nehmen Sie mit für Ihr neues Buchprojekt?
Naja, ich versuche das mal nochmal zu verknüpfen mit der Veranstaltung. Ich war in Mosambik, ich war in der Provinz Cabo Delgado, wo eines der weltweit größten Gasprojekte jetzt begonnen wird, wo ein ganz fürchterlicher Krieg von Dschihadisten auch gegen die eigene Zivilbevölkerung stattfindet. Und vielleicht, wenn ich das nochmal rückschließen kann mit der Veranstaltung, ich habe da auch kurz drüber gesprochen, ich habe von meinen Eindrücken in Tigray gesprochen, von dem Krieg, wo 600.000 Menschen gestorben sind innerhalb von 2 Jahren. Und da gab es dann doch nicht von mir, sondern von einem der Diskutanten dann eben auch die sehr selbstkritische Bemerkung, Frage, warum wir als, er sagte das dann, wir als Südafrikaner auf Gaza schauen, aber auf die eigenen Kriege und unsere unmittelbare Nachbarschaft oder auch Tigray, davon spricht kaum jemand in Südafrika. Und das ist eine Frage, die man durchaus auch in Südafrika stellen muss oder die sich Südafrikaner stellen. Das heißt, diese Kriege werden nicht nur in Deutschland ignoriert, obwohl es etwa in Mosambik um unsere eigene Gasversorgung geht, um Drogenströme, die da durchfließen, um viele Bodenschätze, um die gekämpft wird und Mineralien, die für irgendwelche Geräte brauchen. Aber dass diese Konflikte vollkommen vergessen sind, denken Sie nur an den Bürgerkrieg in Sudan, oder Bürgerkrieg ist ja das falsche Wort, der Krieg von Generälen gegen die eigene Bevölkerung, heute vor einem Jahr ausgebrochen. 8,5 Millionen Binnenvertriebene, 8,5 Millionen, von denen wir hier nie etwas hören. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames Versagen von der südafrikanischen, wie der deutschen, wie der westlichen Öffentlichkeit, dass wir uns an bestimmten Konflikten, die für uns irgendeine Rolle spielen, dass wir darauf starren und dass wir ihnen eine Aufmerksamkeit schenken, zu Recht, aber dass wir insgesamt als globale Öffentlichkeit so viele schwarze Flecken auf der Erde haben und Konflikte, die durchaus lösbar wären oder behebbar wären, wenn die Welt drauf schaut. Und auch diese Erkenntnis gab es da zumindest an dem Abend auch bei den Anwesenden, oder die Frage an die eigene Gesellschaft, warum eigentlich in Südafrika die Menschen in Tigray keine Stimme haben, die Menschen in Cabo Delgado, der Bürgerkriegsregion in Mosambik, eine unmittelbare Nachbarschaft, keine Stimme haben und warum man von denen auch dort so wenig erfährt.
den eigenen Blick neu justieren, schärfen, erweitern. Der Schriftsteller Navid Kermani macht das gerade zurück von einer Recherchereise in Ost- und Südafrika. Im September erscheint sein neues Buch dazu, In die andere Richtung jetzt, eine Reise durch Ostafrika im Verlag CH Beck. Herr Kermani, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön.